Wir wollten jetzt keine großartige Diskussion auf dem Podium so ohne weiteres machen, sondern auch eigentlich gerne Diskussionen direkt ins Publikum geben, um die Diskussion, die sozusagen die ganze Zeit jetzt schon irgendwie am Laufen ist, weiter aufrechtzuhalten. Aber ich habe einen ganz konkreten Anknüpfungspunkt jetzt auch erstmal. Wir sitzen ja hier auf diesem BWK-Areal und das war über Jahrzehnte im Prinzip das prägende Gelände hier im Blumenthal. Hier haben mal 5000 Menschen gearbeitet, auf jeden Fall immer einige tausend und der ganze Stadtteil war mit diesem Areal verbunden. Und was wir merken ist natürlich, dass es eine unheimliche Erwartungshaltung gibt von den Bürgern, die hier wohnen, die hier früher gearbeitet haben. Und natürlich auch eine große Erwartungshaltung gegenüber der Politik hier etwas zu tun. Und natürlich auf der anderen Seite, da haben wir es heute Morgen gehört vom Wirtschaftssenator, der ja auch festgestellt hat, dass das hier ein Sahnestück an der Weser ist. Nun kommen wir hier zum Beispiel, wir selbst hier mit einer relativ kleinteiligen und temporären Geschichte rein. Aber generell, wie begegnet man den Erwartungshaltungen von Bürgern, die zum Beispiel jetzt auch bestimmt in Dessau nicht gering gewesen sind und wie hält man sozusagen dann Projekte und Prozesse aufrecht?
Also meine Erfahrung ist, dass die Bürger, wenn man ihnen sozusagen die Situation erläutert, gar nicht so große Erwartungshaltungen haben. Ich denke, dass die Kommunalpolitik oder die Verwaltung die Erwartungshaltung haben. Dass sie denken, dass die Bürger erwarten, dass hier wieder 5000 Arbeitsplätze hinkommen. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Also ich denke, es müssen die Entscheider und die Verwaltung und Kommunalpolitik verstehen, dass man sozusagen mit dieser weiter so, und es muss wieder so werden wie früher, einfach nicht weiterkommt. Und ich glaube nicht, dass, wenn Sie jetzt eine Umfrage machen um den Anwohner, dass die denken, es wird wieder jemals hier eine große Baumwollkämmerei entstehen mit so vielen Arbeitsplätzen. Ich glaube nicht, dass das hier unrealistisch sind. Also zumindest in meinen Kontexten, jetzt in Magdeburg oder in Leipzig oder in Dessau, ist das nicht so. Da ist einfach klar, dass sich was geändert hat, dass die Welt sich weitergedreht hat und dass man nicht so, also indem man einen Schalter umlegt, wieder die alten, guten alten Zeiten hinkriegt.
Ich glaube, dass es trotzdem ganz schwierig ist, weil wir haben vorhin, oder Sie machen ja Wunschproduktion auch hier auf dem Areal und dieses Wünschen, also würde mich tatsächlich interessieren, was dabei jetzt rauskommt, wenn man das nur so mit so einer Postkartenaktion macht, ob da einer schreibt, wieder Arbeitsplätze oder ob andere Luftschlösser entstehen. Jedenfalls finde ich es ganz essentiell, dass man nicht bei den Wünschen immer stehen bleibt. Also diese Wunschproduktion ist auch so ein ganz, kann auch ein ganz billiges Beteiligungsinstrument sein, wenn man die Leute zum Träumen veranlasst und dann ihnen aber nachher den Weg wieder abschneidet, sondern eigentlich dürfte man nur zum Wünschen aufrufen, wenn man auch die Gewissheit hätte, dass dann tatsächlich was passieren kann. Weil von dem Wunsch, der Wunsch allein, das sehen wir auch bei unseren Jugendbeteiligungsprojekten, der reicht nicht, sondern man muss dann die Verantwortung auch gleich weitergeben und sagen, so, du hast dir was gewünscht, dann mach es jetzt auch vor Ort bitte. Und der Wunsch darf nicht lauten, die sollen mal wieder das und das machen, sondern der Wunsch müsste eigentlich so gesteuert werden, dass da kommt, ich wünsche mir eine Grünfläche und dann müsste gleich einer da stehen und sagen, hier ist eine Fläche, mach bitte. Weil sonst hat dieses Wünschen, das richtet sich so an niemanden und niemand kann was damit anfangen. Also das ist was so eng damit zusammenhängt, wenn man so ein Areal irgendwie in den Blick nimmt und die Leute natürlich beteiligen will und dann leicht veranlasst ist über dieses Wünschen und Träumen, was an sich wichtig ist, aber meiner Ansicht nach nur zu was Realem führen kann, wenn man Anschlussoperationen schon im Kopf hat und vorgedacht hat.
I must say that I don't know very much the context here, but one feeling that I have is that it's clearly a very, very large area with a really consistent stock of buildings, and there is a matter of scale. I think it's some issues can be dealt in a reasonable way with local responsibilities by people who can get directly involved. And at this scale, I think it's really a matter of the Stadtentwicklung der Stadt, where Stadtentwicklung is not only urban planning, but it's really discussing about the perspective of the city. So it's not just a matter of urban transformation, but it's a matter of job policies, of economics, and therefore I think, of course, if I have the feeling that on one side it's incredibly good and helpful to bring ideas beyond what would be considered normally feasible, but on the other side, the backing of public administration, it's absolutely relevant because it's really a political issue, what in which direction you develop the local society. With this mess of, I mean, it's with these dimensions, it's really a main issue. Okay.
Also die Situation war die, wir haben hier vor der Tür diesen wunderbaren Fluss Weser und viele Menschen denken, Bremen hat auch ein Image als Stadt am Fluss. Bisher war es so, dass die Arbeitsplätze entstanden sind und unterhalten worden sind durch ihre Lage, dass die Industrie am Fluss war. Und insofern konnte man das hinnehmen, dass Arbeitsplätze sozusagen am Fluss da waren und man auf den Fluss sozusagen verzichten musste zugunsten der Arbeitsplätze. Inzwischen ist aber die Situation die, dass sich das Erwerbsleben so geändert hat, dass es keine Arbeitsplätze am Fluss mehr gibt in nennenswertem Umfang. Aber als IBM beschlossen hat, keine Schreibmaschinen mehr zu machen, sondern Informationspolitik zu verkaufen, da ist im Denken, was passiert. Und die hiesige Organisation der Politik und der Stadtverwaltung hat diesen Sprung noch nicht geschafft. Das ist die Situation, dass Fidel Castro mal den Sozialismus auf Kuba aufgebaut hat, jetzt weicht das langsam auf, aber Fidel Castro ist noch nicht so alt, wie die SPD hier in Bremen an der Regierung ist, ununterbrochen. Also das wird noch eine Weile dauern und der Aspekt, dass man postindustriell die Stadt organisieren muss, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wenn wir Einwohner hier nach Blumenthal reinholen, wir über die Einwohnerwertung eigentlich viel mehr Geld hier reinkriegen, als wir über nicht gezahlte Gewerbesteuer seit 8 Jahren auf diesem Areal haben, das nicht genutzt werden kann, aber wo viel Geld reingesteckt wird für einen Investor, von dem man nicht weiß, ist er Mann, Frau, ist er, was ist er denn? Es wird für einen potenziellen Investor hier viel Geld verbuddelt und das ist unglaublich. Und die Bürger seit 100 Jahren können nicht an die Weser rangehen und das alles für Arbeitsplätze, die nicht da sind. Das ist irrsinnig.
Soll ich jetzt erst noch warten und Sie wollen antworten oder...
Keine konkrete Frage, oder? Nein.
Okay. Okay, ich habe einen Kommentar und eine Frage. Mein Kommentar ist, ich wollte mich bedanken bei den Veranstaltern und auch den Referenten, weil ich die Bandbreite der vorgestellten Projekte, Politik, Verwaltung einfach sehr interessant finde. Also wirklich. Meine Frage kommt daher, ich arbeite ja auch für eine Stadtverwaltung, von daher weiß ich, dass Städte nie fertig sind und man kann nie aufhören zu denken, zu planen und neue Modelle zu entwickeln. Und manche Modelle, die mit Zwischennutzung zu tun haben, entwickeln ja eine ähnliche Dynamik wie Gentrification, also Gentrifizierung. Und eine Frage, die ich mir selber stelle, ist zum Beispiel, wenn manche Zwischennutzungsprojekte so erfolgreich werden, dass sie genau den Verdrängungseffekt haben, den Gentrification oft mit sich bringt, dass manche Leute dann durch die Aufwertung eines Areals oder eines Gebäudes nicht mehr dort bleiben können, dass sie wegziehen müssen, ob es früh genug irgendwelche Warnzeichen gibt, um genau nicht in diese Falle zu fallen. Weil die Dynamik ist ja oft dieselbe. Man holt interessante, einfallsreiche Leute, die irgendwas machen, das Areal wird mehr wert, dass dann Investoren werden angezogen, auch sehr bewusst. Und es ist ja eine sehr, sehr, sehr feine Balance, die man halten muss. Von daher ist es wirklich eine Frage, gibt es Warnzeichen, gibt es irgendwelche Strategien, wo man das einfach gut im Auge behalten kann. Und es kann auch sein, dass es sie noch nicht gibt. Und deswegen, ich meine.
I can only say something just referring to the example, to the case I discussed, which I don't think that's an area in which one can think of gentrification. But definitely there is more value there now. So not just because of the underground, but because of what has been happening in this area. And personally, from a planning point of view, but also from a general point of view, I can just think it's much better for everybody that there is more value there, because it's a value which is in the real estate, but it's mainly in the quality of life of those who are living there. And the point for me, it's how that is regulated. And on the one hand, it's planning. So I said it was good that there was no change in the land use planning there, because it granted somehow some stability. It's a matter of how you regulate, if you regulate methane or not. Mm-hmm. And these are basic issues which somehow are before gentrification, because gentrification always has this negative connotation, but bringing values and qualities and services to an area like that, it was a kind of a good wish for any planning, good planning there. And another point is, I think, which is relevant in that case, and we are discussing a lot on this, it's how public agencies, what kind of use public agencies made of their own real estate property. Because in that case, everything is public, but the attitudes can be very different. And this is a very relevant issue, at least in Italy, very much now, where many public agencies are just looking at the property as any private developer would be, or not developer, very often they are conservative and would just get rid and sell this property. Of course, through these material spaces, you can make policies, cultural policies, social policies, all sorts of different services can benefit. But it depends on how you discuss the matter. And very often, at least in Italy, we say it's public property, but we don't differentiate whether it is the public railway company or the public health services, and all these institutions have different policies on their properties.
Also es hat ja wahrscheinlich zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man sagt, ich habe solche Initiativen, also Experimente, die ich in freien Räumen als Zwischennutzung mache, da könnte ich ja als Stadt, wenn ich sage, ich steuere über Eigentum oder über Recht, kann ich natürlich rechtzeitig dafür sorgen, dass die eben eigentumsähnliche Rechte bekommen. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, das geht an den Erpacht zum Beispiel, an die Initiative. Und damit ist sie 33, 66, 99 Jahre drin und sie hat über den Erbbaupachtvertrag, nimmt sie sozusagen auch an der Wertsteigerung teil. Weil nämlich im Zuge des Heimfalls ist die Wertsteigerung, also ist der Wert des dann vorhandenen Gebäudes ja zu erstatten. Kann man also regeln. Das muss man natürlich regeln, nicht wenn es die Aufwertung stattgefunden hat, sondern vorher. Leider denken viele Leute in dem Moment noch nicht dran. Wir haben so einen Fall in Halle, wo jetzt ein Verein, also in dem Gebiet hat sich aufgewertet und der Verein ist aus einer Zwischennutzung raus und der hat jetzt über Jugendbau ein Haus gekauft und hat ganz bewusst gesagt, wir wollen jetzt hier einen Anker reinhauen, damit wir eigentlich ein bisschen hier die Stimmung auch mitprägen, dass wir uns nicht wieder raus sanieren lassen. Eine andere, zweite Beobachtung ist, dass über ganz andere Prozesse ja, also in Leipzig habe ich das jetzt gesehen, dass einfach plötzlich Gebiete interessant werden und die Bodenpreise hochgehen, weil einfach über vagabundierendes Kapital, das geht eben nicht mehr in Aktien, sondern geht in Immobilien, dass eben da Immobilien aufgekauft werden. Teilweise auch nur zu spekulativen Zwecken. Also dass man Geld anlegen will, um es dann vielleicht wieder weiter zu verkaufen. Da kann natürlich die Stadt auch durch Vorkaufsrechtssatzung durch Sanierungsgebiete kann sie genau ja auch steuernd eingreifen. Also da gibt es das Rechtsinstrumentarium eigentlich, was man einsetzen kann. Ich denke, das ist wirklich eine ganz wichtige Beobachtung des Marktgeschehens. Also einfach zu gucken, was wird verkauft. Aber die Kommunen kriegen ja jeden Verkaufsfall, kriegen die ja auf den Tisch. Und da muss eben die Abteilung, die sozusagen die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung erteilt, die muss dann eben dem Planungsamt oder dem Stadterneuerungsamt eine Rückmeldung geben.
Ich wollte auch noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, dass es eine sehr wichtige Frage ist. Und weil ich mich damit auch insofern sehr beschäftige, jetzt nicht nur hier in Bremen, beziehungsweise wir uns damit beschäftigen, sondern auch in Hamburg als Teil des Recht auf Stadt-Netzwerks, in dem ja viele Initiativen gerade gegen Gentrification kämpfen. Ich glaube tatsächlich, es gibt da kein Allheilmittel oder keine Sicherheit, und Zwischennutzung, glaube ich, stehen da immer, also sind immer in einer sehr prekären Situation. Es ist nie ausgeschlossen, dass es genau dazu führt, aber ich glaube, was auch nochmal das Interessante ist an diesem Modell ZZZ, wie es hier in Bremen strukturiert ist und dass man gerade halt eben mit Verwaltung an einem Tisch sitzt und auch es so angelegt ist, dass es jetzt nicht nur für ein bestimmtes Quartier diese Zuständigkeit gibt, sondern für das ganze Stadtgebiet, und man dadurch eigentlich auch sehr genau entscheiden kann, wo geht man hin, aber halt auch, wo geht man nicht hin, durchaus die Möglichkeit hat, wenn man die Stadt gut kennt, wenn man die Situation gut kennt und die Handlungsfreiheit hat jetzt auch, was das Projektdesign angeht, also jetzt nicht nur für die Kreativwirtschaft oder Kulturschaffende da ist, sondern auch soziale Projekte mit initiieren kann, eigentlich eine Menge Möglichkeiten hat, das mitzudenken, dass es halt eben gerade nicht dazu kommt. Letztendlich kann das immer sein, dass der Investor kommt und das wegwischt, indem er es einfach kauft und auf den Werten, die andere geschafft haben, aufbaut. Aber ich denke, man kann das abwägen, wenn man sich gut auskennt. Und ich glaube, das ist hier in Bremen möglich und das ist uns auch gelungen. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir manche Dinge einfach nicht gemacht haben, wo es kein Problem gewesen wäre, ein Leerstand zu füllen, und man hätte bestimmt ein tolles Referenzprojekt gehabt, aber wir haben es halt einfach nicht gemacht, weil wir dachten, an dem Ort, das wollen wir nicht machen, das ist auch nicht notwendig, dass wir da jetzt unsere Energie noch mit reinstecken. Da gehen wir lieber an einen anderen Ort. Und ich glaube, wenn man unter diesen Vorzeichen agieren kann, ist Zwischennutzung was ganz Tolles. Wenn es in einem anderen Kontext stattfindet, kann das wirklich auch für die Nutzer ganz schön nach hinten losgehen. Und Massimo, was du gesagt hast, ich glaube, auch Werte, die produziert werden, sind natürlich immer ein Gewinn. Ich glaube, es wird noch ein großes Thema sein, dass dieser Gewinn tatsächlich bei den Menschen ankommt, die sie produzieren. Also halt eben, dass nicht nur Immobilieneigentümer oder Entwicklungsgesellschaften von einer Aufbauleistung profitieren, die eigentlich andere erbracht haben. Das müssen nicht Zwischennutzer sein, das können auch Anwohner in einem Stadtteil sein, die einfach eine Nachbarschaft pflegen auf einer besonderen Ebene, dadurch halt eben eine Qualität oder einen Wert im Stadtteil herstellen, und der dann vielleicht, also der durch gerade so durch so Gentrifizierungsprozesse einkassiert wird von Entwicklern, von Immobilieneigentümern, die damit eigentlich manchmal wenig zu tun haben. Und ich glaube, darüber nachzudenken, wie die Leute, die das produzieren, dass das bei denen auch ankommt, ist gerade hinsichtlich der prekären Arbeitssituation, in der ja viele junge Menschen zunehmend agieren, eine wichtige Aufgabe in der Zukunft.
Michael, ich bin dir dankbar, dass du gerade das nochmal angesprochen hast, über die Steuerungsmöglichkeit von Zwischennutzungsprojekten eben auch tatsächlich zu versuchen, die Gentrifizierungskarawane ein bisschen zu steuern. Also ich hatte heute Vormittag, hatten wir darüber geredet, über das Bild, was in einem schönen Buch von Klaus Brake im Moment drin ist. Ich weiß leider den Autor nicht, wo in Berlin gezeigt wurde, dass wenn das sozusagen rein vom Markt gesteuert läuft, die Gentrifizierung, dass das so schön im Uhrzeigersinn von Kreuzberg über Prenzlberg, dann nach Friedrichshain und jetzt nach Neukölln rüberschwappt. Und das, dass wir heute hier sitzen, ist genau sozusagen die Idee, auch einen anderen Ort mit einzubeziehen in diese Bodenwertgewinne, die eben eine Stadt einfach auch braucht, um Orte aufzuwerten, nicht nur im Image-Sinne, sondern eben auch im materiellen Sinne, damit sich öffentliche Investitionen lohnen und private Investitionen dann dazukommen. Und ich glaube, wenn man mal einen Blick in die Zukunft wirft, wie geht es denn überhaupt weiter mit Zwischennutzungen? Bremen hat sich ja jetzt ganz klar dazu bekannt, nochmal eine Förderperiode zu machen. Ich bin aber fest der Meinung, dass diese Bodenwertsteigerungen tatsächlich dann eben privatisiert werden müssen, und auch wenn sozusagen jetzt Lernprozesse weiter stattfinden. Ich sage jetzt mal, wir hatten früher in Bremen zum Beispiel mal einen Versuch gemacht, wie andere Städte auch, richtig Gründerzentren zu bauen, richtig Schnieke, auch die Handwerkerhöfe und sowas, haben nicht Geld in den Sand gesetzt, aber haben eigentlich ein zu hohes Niveau angestrebt. Also wir stellen jetzt fest, im Zuge dieser Zwischennutzungsdinge, dass eben sehr viel niedrigschwelliger, mit sehr viel weniger Geld durch Umnutzung von Gebäuden sowas herstellbar ist. So. Ich glaube, wenn man jetzt weiter denkt ein Stück weit, dann könnte ich mir vorstellen, dass dort tatsächlich ein gewisses tragfähiges Marktsegment entsteht. Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil man eben tatsächlich lernt, was ist realistisch an Wertsteigerungen zu erzielen, und andererseits gerade in den Stadtteilen, die abgehängt sind, die Bodenpreise auch sinken. Und wenn sich das in der Mitte trifft, dann habe ich die Hoffnung, dass wir jetzt in den nächsten 4 Jahren lernen, wie wird es zum Teil einer realen Stadtökonomie, in der nicht mehr Selbstausbeutung der Kreativen das Hauptthema ist, sondern vielleicht da eben dann doch für alle Seiten die Gewinne realisiert werden können.
Ja, eine Idee, die in dem Vortrag von Massimo war über das Projekt Olanda, dass man die Entscheidungsgewalt über das eigene Leben auch zurückkriegen soll. Fand ich eigentlich interessant, dass das sonst in vielen Projekten nicht so mit besprochen wurde, dass man eben dadurch, dass man Raum hat, irgendwie auch ja, vielleicht weniger Zwänge hat, Geld zu verdienen, wenn man schon mal einen Raum zum Leben hat, oder ob auf solche Ideen nicht noch mehr eingegangen werden kann. Zum Beispiel, mir fehlt bloß das Beispiel ein, in Kopenhagen ist ja seit 40 Jahren diese Freistadt Christiania besetzt, wo eben auch eine alternative Ökonomie geschaffen wurde und Leute selber ihre Häuser gebaut haben, und ja, solche radikaleren Konzepte würden mich halt auch interessieren.
Also nur ganz kurz, der Herr Schmidt hat es eben schon erwähnt, wir haben im Moment ein Forschungsfeld laufen, das heißt Jugend belebt Leerstand, wo Jugendgruppen, Jugendinitiativen sich Häuser kaufen, leihen, mieten, besetzen als Zwischennutzer oder auch für länger, und wo genau das ausprobiert wird, wie organisieren die sich, was für Unterstützung brauchen die, und was für Konzepte sind das, die dann gemeinsam dort verwirklichen? Also das heißt, das, was du ansprichst, ist was, wo viele im Moment drüber nachdenken, und ja, was nicht unbedingt eine Zwischennutzung ist, sondern was tatsächlich auch eine langfristige Perspektive für bestimmte Gruppen, wir machen das jetzt mit Jugendlichen, bieten kann. Sehen wir genauso.
Frage, ob es irgendwo ein Gründungs- oder Existenzgründerkomitee gäbe, denn ich kann mir gut vorstellen, ab dem Moment, wo in Hamburg einige freischaffende Künstler und Musiker im gleichen Monat, in der gleichen Woche, am gleichen Tag nach Berlin gezogen sind, weil die freischaffenden Künstler zum Beispiel Ateliers brauchten und die Musiker Musikproberäume, dass ab dem Punkt irgendwie das auch in den Massenmedien bekannt geworden ist, dass sogenannte Existenzgründer im künstlerischen Bereich massiv losgewandert sind aus Hamburg. Ich kann mir vorstellen, dass in Bremen das auch in der Richtung schon gegeben haben muss. Denn ich kenne ziemlich hautnah die Geschichte eines Menschen, der eine Musikschule einfach gründen wollte, geht rein in ein Fischdiscount-Geschäft, seit 3 Monaten schon geschlossen, holt aus Hamburg sein Klavier, ausgerechnet aus Hamburg Blankenese, lässt es transportieren von den Piano-Movers, also das sind schon Profis, ja, sonst würden die so nicht heißen, die Piano-Movers, und bekommt den Schlüssel nicht, um den Takt der offenen Tür zu erleben in Grüppelingen, Bremen, Grüppelingen, Lindenhof, Straße Nummer 16. Also das ist schon richtig eklatant. Er kommt nicht an sein Klavier, es ist abgeschlossen neben dem Fischtresen. Gibt es da sowas? Frage also jetzt an alle drei. It's not a question for you, our special guest from architect from Italy, to the German gentleman. Gibt es das hier in Bremen, dass man als freischaffender Künstler oder Musiker zu Ihnen kommt und ein Gründungskomitee anspricht? Gibt es sowas? Existenzgründerkomitee? Die Räume suchen?
Ja. Also zu uns kommen natürlich viele Existenzgründer, Abgänger, Absolventen von der Uni, die auf der Suche nach Räumen sind tatsächlich. Also bildende Künstler genauso wie Musiker oder auch Musiker, die auf der Suche nach Proberäumen sind. Nun sind Proberäume so ein Thema, das natürlich wirklich immer schon etwas schwer ist, wegen des Lärms. Es gibt natürlich bei uns direkt in der Nachbarschaft von unserem Büro zum Beispiel ein ziemlich großes ein ganzes Haus mit Proberäumen am Hansa-Tor, wo ich mir nicht sicher bin, ob da jemand mit dem Klavier drin ist, quasi. Also klar, bemühen wir uns natürlich auch, solche Zwischennutzer unterzubringen, wenn die Räume das hergeben zum Beispiel. Also das ist ja dann auch eine Frage, welche Nutzer bringt man mit welchen Nutzern zusammen. Also wenn ich jemanden mit einer Musikschule habe und dann die Bausubstanz relativ dünn ist, dann kann ich daneben an nicht jemanden haben, der relativ lärmempfindlich ist. Aber es gibt sozusagen uns als Ansprechpartner, wenn es um Räume geht, und es gibt natürlich auch Ansprechpartner in der Stadt für Existenzgründer generell.
Zusatzfrage an dich. Wenn wir in Klammern setzen das Wort Rehearsal Room, auf gut Deutsch Proberaum, ja? Proberaum ausklammern. Was würde übrig bleiben? Also Ateliers für freischaffende Künstler, Musikschulen, die nicht viel Lärm machen. Können die zwei Sparten zu euch kommen und sagen, wir suchen einen Proberaum, würdet ihr dann aktiv werden, mitgehen auf die Suche nach einer Räumlichkeit?
Auf die Suche würden wir gehen,
anbieten. Also,
nein, das hängt ja davon ab, was für Leerstände wir sozusagen auch nutzen können oder an uns herangetragen werden. Klar, wenn die in Frage kommen für Proberäume, für freischaffende Künstler, das haben wir ja auch schon zur Verfügung gestellt, zum Beispiel an der Plantage. Da sind ja
durchaus. Habe ich eben ausgeklammert, das Wort Proberaum ist weg, im Moment ganz weg.
Ja klar, also, unter den ganzen Anfragen, die wir haben, sind natürlich auch Leute mit einer Musikschule. So, bislang haben wir aber leider keine Räume gefunden, wo eine Musikschule zum Beispiel reingepasst hätte. Also wir hatten auch Anfragen von einer Frau, die tatsächlich irgendwie ihre Musikschule ausbauen wollte und das nicht konnte aufgrund ihres Vermieters. Also das ist ein Problem, das glaube ich gerne, aber wir können auch nur mit den Leerständen arbeiten, die wir sozusagen haben. Also wenn man dann losgeht und irgendwie, das merkt man ja auch daran, dass auch immer wieder Bands bei uns anfragen, weil es natürlich immer nicht so ganz einfach ist, Proberäume zu finden. Früher haben die alle in den Bunkern geübt in Bremen, das ist dann aufgrund verschiedener Sachen nicht mehr möglich gewesen. Ja, aber gut, klar, aber trotzdem, ne? Sicher kann jemand mit einer Musikschule zu uns kommen.
Es geht ja hier bei Secondhand Spaces um Stadtentwicklung. Kann es auch, Herr Schmidt hat das ja schon angesprochen, eine Rückentwicklung der Stadt auf einen früheren Zeitraum geben, indem man Plattenbauten quasi umfunktioniert zu Bungalows macht oder kleinen Apartments? Das, was früher immer so als Heilmittel galt, die Leute kommen in die Stadt wegen der Arbeit. Heute wollen sie alle wieder aufs Land, um schön das Grüne zu genießen. Dass es also statt der Urbanisierung eigentlich wieder eine Rückbesinnung gibt, dass man die Städte eigentlich immer mehr verkleinern würde, gerade jetzt in Europa meine ich das jetzt, woanders ist das wieder ein ganz anderer Faktor, sondern dass jetzt mal mehr auf die dörflichen Strukturen wieder zurückgeht. Also wenn denn es mal eine Stadt gegeben hat, dass die dann später vielleicht aus vier zusammenhängenden kleineren Bereichen oder Dörfern besteht. Ist das auch eine Entwicklung, die sich abzusehen anbietet, oder ist das etwas, was eigentlich nur so eine Vision ist, die jetzt nicht realistisch ist? Jetzt im europäischen Bereich meine ich jetzt nicht weltweit.
Also meine Beobachtung ist eher so, dass die Städte an Bedeutung gewinnen. Jetzt nicht unbedingt dadurch, dass viele zuziehen, sondern dass der Wegzug nicht mehr stattfindet. Also die klassischen Suburbaniten, die also rausgezogen sind, sich ein Eigenheim gebaut haben, das findet nicht mehr statt. Und ich meine, das sind ja einfach Entwicklungen, die da heißen, Spritpreisentwicklungen, ja, Diskussionen über Pendlerpauschale, das sind ja alles äußere Zeichen dafür, dass offensichtlich die Energiewende auch was mit Verkehrsgeschehen zu tun hat und vielleicht mit Kosten, die sozusagen zum Pendel dann auch mit sich bringt. Also ich denke eher, dass die Städte stabiler werden, nicht alle gleichzeitig, auch nicht alle Stadtteile gleichzeitig, da wird es auch immer auf und ab geben. Und ich denke, wir kriegen gerade in den, sagen wir, auf dem flachen Land, in dem ländlichen Raum, also gibt es ganz dramatische Beispiele, die ich jetzt so in Rheinland-Pfalz kennengelernt habe, wo also wirklich die Dörfer in Größenordnung ihre Probleme haben. Wo andersrum aber auch wieder dort Selbsthilfe, Nachbarschaft, die dann sagen, okay, wir müssen jetzt sozusagen Dorfläden, also Dorf mit V, zur Versorgung, also wo Versorgung ist, wo die Poststelle ist, wo die Gaststätte ist, also wo die freiwillige Feuerwehr tagt, also dass man dort Gemeinschaft wieder neu organisiert und eben den Ort, das Dorf eben nicht nur als Ansammlung von Häusern, sondern eben als soziale Gemeinschaft betrachtet. Aber ich denke, dass wir eine relativ starke Rückbesinnung auf die Städte haben werden. Und das zeigen ja gerade die größeren Städte, dass die Einwohner gewinnen. Also da, wo Universitäten, Fachhochschulen sind, ist es schon so. Und ich denke, das wird möglicherweise auch auf Mittel- und Kleinstädte durchschlagen.
Okay, ich würde auch sagen, noch ein, zwei Fragen und dann beenden wir die Diskussion. Und
ja, meine Frage schließt noch mal ein bisschen an meine letzte Frage an, die ich nach dem Vortrag von unserem italienischen Gast gestellt habe. Und zwar, jetzt haben Sie ja nur alle aus der Planungspraxis wahrscheinlich öfter schon den Fall gehabt, dass mehrere Leute sich darum kümmern müssen, dass ein Ding läuft. Also wir haben gerade über die klassischen Suburbaniten gesprochen. Also es ist in Deutschland auch ja sehr stark verankert, dass man sich denkt, ich will mein Reich, my home is my castle, ich ziehe mich zurück und mache einen Zaun drumherum. Jetzt haben wir hier, dadurch, dass wir weniger werden und dadurch, dass die Wirtschaft sich wandelt, Konzentrationsprozesse und so weiter, halt solche riesengroßen Immobilien, die halt irgendwie an den Mann oder an die Frau gebracht werden wollen, und in den allerseltensten Fällen ist es eben möglich, dass einer oder eine die Verantwortung übernimmt, und oft sind es eben Gruppen, an denen das hängen bleibt. Jetzt haben wir hier Kreativwirtschaft, und Kreative sind erfahrungsgemäß oft häufiger in der Lage, sich zu organisieren und damit klarzukommen, dass man Verantwortung teilen muss. Wie sieht das denn zum Beispiel aus in Ostdeutschland, wenn da ein Rückbau stattfindet und ein Stadtpark dann von einer Gemeinschaft von Bürgern getragen wird? Also diese ganz normalen Bürger, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wie erzeugt man da denn dieses Gemeinschaftsgefühl oder vielleicht auch gemeinsame rechtliche Rahmenbedingungen, dass das funktionieren kann? Also Sie kennen das zum Beispiel von dem Haus, was Sie da renoviert haben, da haben Sie auch einen Verein, das ist dann ja schon sehr stark strukturiert, aber wie induziert man denn erstmal überhaupt, dass die Leute aus ihren Häusern herauskommen und gemeinsam Verantwortung übernehmen für einen Raum, den sie vielleicht gemeinsam besitzen?
Ja, ich denke, da gibt es kein Patentrezept. Also ich denke, dass man muss so ein andersrum definieren, nicht sagen, also ich habe da leerstehende Häuser und das ist ein Problem, sondern ich habe ein Angebot, was ein Angebot und eine Chance sein könnte. Und dann muss man eben so Zwischennutzungsagenturen oder andere Strukturen haben, die eben vermitteln oder die das publik machen. Man muss darüber kommunizieren, muss dann Events machen, Begehungen, Spaziergänge, also das ganze Repertoire ziehen, einfach das vorzustellen. Und möglicherweise hat man dann Erfolg, aber es kann auch sein, dass es dann keinen Erfolg gibt. Und dann muss man überlegen, ob man sagt, okay, das ist mir als Gesellschaft, als Gemeinschaft so wichtig, also dann wird das Haus halt konserviert. Ja, also Dornröschen hat ja auch 100 Jahre geschlafen, die Burg stand hinterher noch, also wo ist da das Problem? Also man kann das ja konservieren, bevor man das abreißt. Das Geld ist ja auch da zum Abreißen. Kann man es ja konservieren, dass man es nutzt, oder macht nur eine Teilnutzung und entwickelt das schrittweise. Also ich denke, man muss wegkommen von so generellen Konzepten und sagen, das muss gleich eine fertige Lösung da sein. Man muss sich auf den Prozess einlassen. Und ich denke, da zeigen die Beispiele, wenn man das, diese Kraft hat, das auch politisch durchzuhalten, den Prozess mit all den Auf und Ab, dann gibt es immer wieder sehr ermutigende und auch mutmachende Entwicklungen. Und da können Sie gar nicht so viel können Sie gar nicht als Planer vorplanen. Sie müssen eigentlich die Rahmenbedingungen stellen und müssen sich ganz bewusst auf die Spontanität und auf die Kreativität einlassen und müssen das dann aber, wenn Sie merken, da läuft was, dann muss die richtige professionelle Unterstützung da sein. Den Leuten muss man Mut machen, muss ihnen auch ein bisschen Hilfe geben, und dann läuft das eigentlich. Also das bin ich nicht so skeptisch. Es gibt aber die Fälle, wo es eben nicht da ist. Also wenn ein Dorf ausgestorben ist, dann, und sie schaffen es nicht, neue Leute dorthin zu bringen, dann verfällt das halt irgendwann. Aber Wüstungen gehören auch zur europäischen Siedlungsgeschichte.
Aber dafür ist, glaube ich, das, was wir heute diskutieren, also Startnutzungen, Probeweise, Nutzungen, sind dafür ideal. Das sehen wir immer wieder, weil die Leute zunächst ja auch gar nicht glauben, dass ein solches Areal, aber auch nicht ein Stadtpark. In Dessau haben wir so ein ähnliches Projekt ja auch gemacht, oder in Magdeburg-Salbke eine kleine Fläche, wo jetzt ein Lesezeichen steht. Da wäre von den Bürgern, die da wohnen, keiner auf die Idee gekommen, dass sie überhaupt gefragt sind, dabei was zu machen, weil natürlich über Jahrzehnte Planungserfahrungen immer anders gelaufen sind. Nämlich da kam einer, der hatte eine Idee und hat es dann gemacht. Insofern bedarf es so eines Prozesses, einer langsamen Öffnung und eben dann auch einer Wunschproduktion und dem Versprechen, aber auch, wenn ihr was wollt, dann könnt ihr es da machen. Es geht bei Freiflächen wahrscheinlich einfacher als bei solchen Gebäuden. Aber in Dessau gab es nach einem Prozess, der dann auch ein paar Jahre gedauert hat, wo erstmal Vereine, alle möglichen Arten von Vereinen, kapieren mussten, dass das ein Raum ist, den sie nutzen und bespielen können, gibt es jetzt zwar bei der Stadt einen Parkmanager, der das organisiert. Also es geht nicht ganz ohne einen Input, ohne eine Steuerungsinstanz, weil das aber auch eine große Fläche ist. Aber es gibt eine Vielzahl von Vereinen, die jetzt irgendwie koordiniert diesen Park nutzen und da immer wieder da sind, vom Oma-Kaffeekränzchen bis zu den Gardening-Leuten und eine afrikanische Tanzgruppe und was weiß ich was. Also das ist schon möglich, aber es bedarf eines solchen Prozesses, um das in die Köpfe reinzubringen. Das haben Sie ja auch so dargestellt, ne?
Gut, eine kurze Anmerkung von mir noch dazu, auch die Kreativen sind jetzt nicht so einfach zu organisieren in Vereinen, also auch das bedarf einer Menge Arbeit, also erstmal wollen die einen Raum haben und in dem ungestört arbeiten und dann muss man sie auch da rausholen, damit sie zusammenarbeiten und zusammen den Verein am Laufen halten. Aber das ist jetzt die letzte Frage, bitte.
Ja, eine letzte Frage, ein bisschen auch in die Zukunft blickend. Ich bin sehr dankbar, dass die Veranstaltung hier unter dem Namen Secondhand Spaces, also der Umnutzung von Orten, die aus der ursprünglichen Nutzung rausgefallen sind, für die es keine Ideen gibt, bezeichnet wird. Ich habe nämlich ein bisschen, und da möchte ich ein bisschen in die Zukunft blicken, Bauchschmerzen, wenn ich das Konzept Zwischennutzung noch höre. Da geht es meistens darum, dass für einen temporär abgesteckten Zeitraum Nutzungen erprobt werden und sobald das auf öffentlichen, städtischen Besitz passiert, ist da weniger, sage ich mal, was entgegenzusetzen oder Gegenargumente zu finden. Was ich gerne wissen möchte von den Experten, die da oben auf dem Podium versammelt sind, wie das bei privaten Eigentümern geht, weil da stellt sich ganz stark die Frage, inwieweit die Zwischennutzer gerade unter prekären Verhältnissen dazu beitragen, Immobilien und ja eigentlich auch Kapital in Wert zu setzen. Ein Beispiel dazu könnte man noch liefern, wenn es darum um den Wohnbereich geht, weil in Deutschland macht sich ein internationaler Konzern namens Camelot breit, der halt Wohnraum temporär für Raumsuchende zur Verfügung stellt, aber zu ganz, sage ich mal, prekären und schwierigen Bedingungen. Die Raumsuchenden sind darauf angewiesen, weil der Wohnungsmarkt sich in den großen Städten eigentlich nicht wirklich entspannt. Und meine Frage geht dahin, wie schwierig und wie kritisch muss man eigentlich eine Ökonomisierung des Zwischennutzungskonzepts sehen, wenn es darum nicht mehr geht, wie das Hauswächterprinzip das vielleicht vorgemacht hat in Leipzig, dass man Häuser besetzt, bewohnt, um Stadtteile eigentlich auch nachhaltig zu entwickeln und zu beleben und zu sichern im Rahmen schrumpfender Städte und jetzt eigentlich so die Tendenz vielleicht auch in einigen Bereichen dahin geht, privates Kapital eigentlich oder zu sichern, privaten Eigentum.
Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja bestimmte Instrumente, dass man über vertragliche Regelungen was sichern kann. Auf der anderen Seite sage ich mal, wenn jetzt ein Hauseigentümer, der ein leerstehendes Haus hat und nicht weiß, was er damit machen will, dass einem Zwischennutzer für, sagen wir, gewerbliche, kreative Nutzung kostenfrei zur Verfügung stellt, ist es ja auch ein finanziellen Vorteil für den Zwischennutzer. Er muss ja keine Miete zahlen, er kann sein Business da aufziehen und der Eigentümer des Hauses hat vielleicht die Win-Win-Situation, dass er seine Kosten minimiert hat. Und insofern ist da aus meiner Sicht nichts dagegen einzuwerfen, sowas zu machen. Die Frage ist, ob das dann zu einer Aufwertung führt. Gut, man will ja bestimmte städtebauliche Strukturen auch erhalten. Das ist ja gerade in Leipzig so das Thema gewesen. Und ich bin da manchmal habe ich auch so ein bisschen die Bedenken, dass dann die Zwischennutzer sozusagen die Trüffelschweine sind, ja, die also die Trüffel dann aus dem Wald holen und sie eigentlich nicht die wirklichen Nutznießer der Entwicklung. Und ich denke, das ist ein Thema, was man wahrscheinlich wirklich nochmal untersuchen müsste, inwieweit es da wirklich Instrumente gibt oder Erfahrungen gibt. Es gibt ja auch Stiftungen, die sagen, wir übernehmen dann solche Grundstücke in unserem Bestand und verpachten das dann an Nutzer. Da gibt es die Stiftung Trias zum Beispiel, die machen sowas ganz bewusst. Also wir entziehen praktisch diese Objekte der Spekulation. Und gerade wenn sie schrumpfende Städte haben, ist die Bereitschaft, Grundstücke abzugeben, relativ groß, weil viele Eigentümer hoffnungslos damit überfordert sind und es werden immer mehr Eigentümer, also die, wenn Sie sich die ganze Eigenheimgebiete der 50er und 60er und 70er Jahre angucken, die jetzt sozusagen kollektiv verkreisen, da findet ja auch ein Werteverfall statt. Also da gibt es neue Freiräume eigentlich. Und das müsste man vielleicht nochmal institutionell untersuchen, ob da Zwischennutzung ein Instrument ist, was man vielleicht mit einer Dauernutzung verknüpfen könnte. Meine These ist ja immer, also jede Nutzung ist eine Zwischennutzung. Ja, also wenn Sie haben irgendwie eine Tankstelle, nach 10 Jahren macht die dicht, dann ist ein Autohaus drin oder andersrum. Was ist denn da die dauerhafte Nutzung? Man muss weg von der Idee, dass es immer eine Nutzung gibt und die wird sich 100 Jahre fortschreiben. Also ich denke, da ist die Gesellschaft einfach viel schneller geworden. Man muss weg von diesem Schema, einmal Haus, immer Rendite, das ist vorbei. Oder eine Nutzung, die ist für alle Zeit da. Das geht nicht. Also da muss man einfach die Dynamisierung der Gesellschaft auch mit abbilden. Mir ist es nicht.
Naja, vielleicht noch einen kurzen Erfahrungsbericht. Also wir haben, man hat das gesehen, das Projekt Glassbox 1, das zu Anfang vorgestellt wurde, was jetzt auch, nee, 2 in dem Sinne, dass er jetzt auch in einem privaten Leerstand ist, Ladenleerstand, wo wir auch einen Vertrag jetzt mitvermittelt haben, der ganz eindeutig auch vorsieht, dass sozusagen die Zwischennutzerin im Prinzip ein Vorrecht hat auf die dauerhafte Nutzung von diesem Laden zum Beispiel. Und auch bei der Plantage ist es ja schon, gut, das ist jetzt öffentlich, das ist vielleicht nicht ein ganz so gutes Beispiel, aber nach unserem Verständnis soll eine Zwischennutzung schon immer auch etwas sein, was in eine dauerhafte Nutzung übergehen kann. Und das schließt natürlich auch ein, dass die Zwischennutzer, die das angeschoben haben, diejenigen sind, die es weiter betreiben. Ne? Klar. Aber das wird natürlich mit privaten Eigentümern, die jetzt verstärkt auf uns zukommen, hoffentlich auch in den nächsten Jahren dann einfach ein Thema sein, das wir dann intensiver bearbeiten.